So, bevor es losgeht, eine Nachricht an Udo. Udo, entschuldige bitte, es ging nicht. Ich schicke dir diese Woche die Sachen raus.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 651 des Audiocasts zu CC2TV. Schönes Wetter heute Sonntag, also Laune ist gut. Und ich denke, ich habe ein paar interessante Themen, über die ich ganz gern sprechen möchte. Fangen wir einfach mit dem ersten Thema an, was an die letzte Folge anknüpft. Ich hatte darüber gesprochen, dass Google seine Third-Party-Cookies und ähnlichen Kram abschaltet und was möglicherweise dahinter steckt. Dieses FLOC, also großes F, großes L, kleines O, großes C. Einige sagen auch FLOC dazu, warum auch immer. So, das ist also ein Ersatz für die Google Cookies und wurde ja nun häufig kritisiert. Und jetzt hat die Suchmaschine DuckDuckGo, also Duck mit CK, Duck nochmal zusammengeschrieben und Go mit dem großen G, reagiert und bietet eine Erweiterung für DuckDuckGo an, mit der diese FLOC-Technologie ausgehebelt wird. Damit sagt DuckDuckGo also, wir wollen, dass du weiterhin anonym im Internet surfen, suchen und so weiter kannst. Deswegen haben wir diese Erweiterung herausgebracht. DuckDuckGo hat es auch für Chrome herausgebracht und das ist so ein Problem, weil, na, da steckt ja Google drin. Aber dieses FLOC, also dieses Federated Learning of Cohorts, das schreibt eine ID auf den Rechner oder bildet eine ID von demjenigen, der im Internet surft, dass man so eine Art Fingerprinting machen kann. Jetzt sagt DuckDuckGo, also nee, das ist nicht in Ordnung. Wir haben eine Erweiterung, die heißt Privacy Essentials und damit werden nun diese FLOC-Technologien einfach verweigert. Wir lassen nicht zu, dass so etwas auf den Rechner geschrieben wird. Weiterhin sagen sie aber auch, hört auf, Chrome zu benutzen. Es gibt also andere, es gibt bessere, zum Beispiel Firefox, und Chrome ist nicht sicher. Wir wissen noch nicht so genau, was Chrome alles noch im Petto hat, wo Google von hinten darauf zugreifen kann. Lasst auch bitteschön keine Web- und App-Aktivitäten zu und meldet euch nicht mit eurem Google-Konto an, wenn ihr im Internet irgendetwas sucht. All das führt dazu, dass ihr nicht mehr privat seid. Google kann über all diese Funktionalitäten euch identifizieren. Ob genau jetzt personengenau oder einfach nur interessengruppengenau, diese sogenannten Kohorten, das weiß also nun keiner so wirklich. Das ist ja eigentlich schon mal eine gute Nachricht, dass sich hier etwas tut. Aber es gibt eigentlich noch eine viel, viel bessere. Denn grundsätzlich ist es so, dass die Tests von Google, die, wo man gar nicht zustimmen muss, diese FLOC-Tests, die laufen also in den USA. Egal, wer nicht schnell genug seinen Rechner ausschaltet, ist dabei. Die laufen bei bisher in Europa noch nicht, also in den DSGVO-Ländern. Da, wo diese europäische Datenschutzgrundverordnung gilt, da traut sich Google im Moment noch nicht, diese Geschichte einzusetzen. Also in Deutschland ist es nicht unbedingt notwendig, noch nicht, diese Erweiterung in den Browser einzubauen, sondern man kann sich noch zurücklehnen und aufpassen oder zumindest in Audiocasts hören. Sobald sich etwas tut, werde ich darüber berichten. Vodafone hat angekündigt, dass ja die Mobilfunknetze eigentlich von drei Anbietern, die seit Jahren im Umbruch sind, jetzt Schluss machen mit UMTS. 5G kommt und auch darüber habe ich ja wiederholt berichtet. Also das bedeutet letztendlich, dass wir uns von UMTS dauerhaft verabschieden werden müssen. Nicht sofort, nicht heute, aber immer mehr. Und diese 5G-Netze, die ja, relativ zügig aufgebaut werden, wohl auch auf Druck der Industrie, die das ja nun haben wollen, die sind ja schon in vielen Bereichen, in die dicht bebaut sind und an Autobahnen und sonst wo, da. So, jetzt kommt man aber dazu, ja, man hat eine Änderung. Bisher war es ja so, dass wir das 5G-Netz, auch wenn wir es benutzt haben, nicht allein benutzen konnten, sondern unser Telefon brauchte dazu immer noch die Hilfe des LTE-Netzes. Ohne LTE kamen wir nicht in 5G, konnten auch nicht in 5G. So, und das soll jetzt also wegfallen, dass überall da, an den Standorten von Vodafone, wo Frequenzen so um die 3,5 Gigahertz benutzt werden. Und wenn mein Telefon das natürlich kann, dann soll ich auch ohne LTE-Unterstützung 5G benutzen können. Dieses neue Verfahren heißt 5G SA. SA steht für Standalone. Und damit macht man, ja, man sagt mal, echtes 5G. Die Umstellung darauf, ja, die passiert nicht automatisch. Also wenn mein Telefon das kann, muss ich bei Vodafone noch diesen Tarif anmelden. Der ist zwar kostenlos, aber ich muss trotzdem sagen, hör mal, ich will das jetzt, ich möchte das. Vorteil ist dann, dass man etwas schneller ist, die Reaktionszeiten im Netz sind schneller und so weiter. Aber, und das ist der Grund, weswegen hier keine automatische Zwangsumschaltung erfolgt, es wird auch langsamer, ein bisschen langsamer. Also das, was wir da im Moment jetzt haben bei 5G, diese 1 Gigabit pro Sekunde, wird bei dem 5G SA auf 600 bis 700 Megabit pro Sekunde reduziert. Gut, ich glaube, in der Praxis spielt das keine große Rolle. Allerdings, der Stromverbrauch sinkt um etwa 10%, weil nicht mehr parallel da auch noch LTE, die Schnittstelle, mit bedient werden muss im Telefon. Und die Reichweite der Sender wird wahrscheinlich so um 20% größer sein. Außer Haus, nicht im Haus. In Haus ist eine andere Geschichte. Also 5G SA kommt. Im Moment nur bei 3,5 Gigahertz, bei 2,1 Gigahertz diese Bereiche. Da ist noch nicht bekannt, ob und wenn ja und warum und so weiter. Es tut sich also etwas im 5G. Es wird mächtig aufs Gas gedrückt, denn, naja, es ist ja so eine verschworene Gemeinschaft. Die einen bieten neue Technologien an, dann können die anderen neue Funkübertragungsstandards da draufsetzen und dann machen die wieder schneller und dann muss die Hardwareindustrie wieder neue und so weiter. Also eine fruchtbare Gemeinschaft ist das. Anfang der Woche gab es etwas Neues auf dem Mars. Wir haben ja da, die Amis haben ja da eine Raumsonde hingeschickt, die einen kleinen Hubschrauber dabei hat. Und der ist abgesetzt worden und konnte nun nach einigen Tests, und es gab Probleme, die Startsequenzen einzuleiten. Das hat man also alles von der Erde aus dann so hingebogen, die Software, dass es jetzt läuft. Und jetzt konnte er das erste Mal gestartet werden, also fliegen. Das Teil wiegt 1,8 Kilogramm, also ist eigentlich schon relativ schwer. Und jetzt hat man den ersten Test gemacht. Das heißt, dieses Teil ist 3 Meter hoch geflogen und hat sich gedreht. Und nach 40 Sekunden ist er dann wieder gelandet. Das hört sich vielleicht unspektakulär an, aber in Wirklichkeit ist es eine riesige Herausforderung. Wenn man sich vorstellt, minus 90 Grad. Und die Marsatmosphäre beträgt so ungefähr 1% der Dichte der Atmosphäre in der Erde. Das heißt, der Auftrieb, den die Rotorblätter erzeugen müssen, der muss natürlich viel höher sein. Die Rotoren laufen viel schneller, sind größer, haben andere Winkel, aber es hat geklappt. Man hat also auf der Erde ausgerechnet, was man machen müsste, damit so ein Ding da fliegen kann. So, und das war jetzt der erste Hopser, könnte man sagen. Und das ist schon Also ich finde es wahnsinnig erstaunlich, dass so Maschinen, man kann sie ja von der Erde nicht steuern. Es dauert ja viele Minuten, bis die Signale da sind. Und wenn so ein Kopter dann sagt, pass mal auf, du, ich glaube, ich stürze ab, da kann keiner an der Fernbedienung sitzen und kann irgendwie reagieren. Das müssen die Teile ja alles selbst machen. Also die Herausforderung, die technische, ist schon wahnsinnig. Und wenn man sich überlegt, dass die Gebrüder Wright, ja, ich glaube, 1903 war es, das erste Mal geflogen sind und jetzt fliegen wir auf einem fremden Planeten autark. Die Technik ist schon irgendwie begeisternd. Dieser sogenannte Drehflügler, der hat unter seiner Solarzelle auch einen Holzsplitter des Wright Flyers mit zu dem Erdtrabanten genommen, also des Flugzeuges der Gebrüder Wright. Ist nicht das erste Mal. Sowas gab es also schon mal, dass man so einen Splitter da mitgenommen hat. Aber man macht es eben. Menschen sind eben irgendwo da in der Richtung, selbst wenn es kühle Techniker sind, sehr gefühlsbetont. So, das Ding fliegt also, speichert 500 Mal pro Sekunde seine Position. Es wurde live gestreamt von zwei Kameras von der Landefähre. Das wurde live auf YouTube übertragen. Wer das Glück hatte, sich das anzusehen, es war irgendwo erhebend. Jetzt war das nicht das letzte Mal, sondern es sollen noch weitere Flüge kommen. 4 weitere sind geplant, eventuell mehr, wenn das Teil immer noch fehlerfrei funktioniert und noch genügend Energie hat. Und die sollen alle jeweils 90 Sekunden dann dauern. Und da will man dann auch mal ein Stückchen hin und her fliegen und mal gucken, wie das Flugverhalten in der dünnen Atmosphäre ist. Und man möchte eigentlich lernen für künftige Missionen. Ich glaube, schon am 4. Mai ist die letzte geplante Flugshow auf dem Mars dann zu Ende, wenn nicht außergewöhnliche Umstände sagen, der kann aber noch weiter, der kann noch länger. Wir haben es ja bei den Mars-Rovern gesehen, die konnten ja Jahre länger da rumfahren, als es eigentlich geplant war. So, das ist eine Vorstufe, denn für 2027 will die NASA einen deutlich größeren und schwereren, dann einfach als Drohne bezeichneten, aber keine Kampfdrohne. Da gibt's ja zum Glück niemanden, den man bekämpfen muss. Das machen wir ja auf der Erde, uns umbringen. Und zum Saturnmond Titan schicken. Und der ist also nicht nur größer, sondern der soll auch länger im Einsatz sein. Das Gewicht von dem Teil soll eine halbe Tonne betragen auf der Erde. Auf dem Saturnmond Titan, da ist es natürlich wesentlich geringer, weil seine Masse kleiner ist. Und die Dauer dieser Forschungsaktion auf dem Titan ist für 3 Jahre geplant. Also, es geht weiter. Wir erkunden immer mehr außerhalb der Erde und hoffentlich nehmen wir unsere Sauerei und unsere blöden Gedanken nicht mit auf. Aber das sind ja frohe Hoffnungen. Übrigens, das ist noch nicht alles. Venus ist ja auch so ein Ding da. Da können wir nicht drauf gucken, weil das Ding sich immer unter Wolken versteckt und so. Aber die NASA plant, einen Heißluftballon oder sogar mehrere auf die Venus zu schicken, die dort sich in der Atmosphäre um den Planeten herum bewegen, um dann Daten zu sammeln, aufzunehmen und wieder zur Erde zu schicken. Die Atmosphäre ist ja so dicht, dass man von hier aus nicht so genau gucken kann, wie sieht es denn auf der Oberfläche der Venus aus. Aber ich glaube, es war 2019, da hatten sie schon einen Sweet Spot, also Sensoren dahin geschickt und haben gemerkt, dass die Oberfläche doch hart ist und kein weicher Sumpf oder so etwas. Naja, gut. Es tut sich etwas, es sind technische Herausforderungen zu überwinden und es gibt wahnsinnig viel zu lernen. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, in fremde Sphären einzufliegen, auch wahnsinnig viel zu forschen. Renault plant in seinen neuen Fahrzeugen eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen. Man will die Fahrzeuge auf 180 Kilometer pro Stunde begrenzen, weil ja die Statistiken sagen, dass also überhöhte Geschwindigkeit Grund für ein Drittel aller tödlichen Autounfälle sei. Und deswegen ist man sich der Verantwortung bewusst und gängelt die Menschen. Ist ja vielleicht auch richtig. dieses automatische Temporegulierungssystem namens Safety Coach. Das soll in alle neuen Fahrzeuge von Renault eingebaut werden. Die sind aber nicht die ersten, denn Volvo, der schwedische Autobauer, der aber den Chinesen gehört, zum großen Teil jedenfalls, die haben schon vergangenes Jahr ein solches Limit eingeführt. Bei Renault ist es aber so, dass dieses System die Geschwindigkeit der entsprechenden Tempolimits, die an der Position des Fahrzeuges Gültigkeit haben, anpasst. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel gefährliche Situationen, Kurven, Engstellen oder so weiter, mit in die Geschwindigkeit, die automatisch dynamisch begrenzt werden soll, einbezieht. Also eine Entwicklung, die ja sicherlich positiv ist, auch wenn sie uns Menschen wieder mehr Freiheiten abnimmt. Die Deutsche Post, die hat ja ihre Produktion und Entwicklung dieser E-Autos eingestellt. Dann haben sie die wieder verlängert bis zum Ende des Jahres. Und jetzt planen sie Street-Scooter-Gigaboxen und mehr E-Trikes. Also die Deutsche Post, die sollte sich vielleicht englischsprachige Post nennen oder sowas. Die meinen also elektrische Dreirad-Fahrräder. Und man will also nach den Konzepten, die jetzt vorgestellt worden sind, bis 2050 klimaneutral werden. Naja gut, ist lange Zeit. Und die Elektroflotte, die soll CO2-neutral werden. Und man will auch CO2-neutrale Betriebsstätten ausbauen. Das heißt, bestehende Gebäude der Post nachrüsten, sodass man auch hier keine fossilen Brennstoffe mehr benötigen werden will zum Heizen und Strom und was weiß ich nicht alles. Der Anteil der Pakete und Lieferungen, die zwischen den großen Paketzentren hin und her transportiert werden müssen, bevor sie dann verteilt werden vor Ort, der soll mehr auf die Schiene verlagert werden. Heute haben sie vielleicht 2%, was sie von München nach Hamburg mit dem Zug schicken, aber das soll auf 20% erhöht werden. Im Moment haben sie auch 15.000 dieser elektrischen Transporter. Und das soll kommendes Jahr auf 21.500 erweitert werden. Und mit diesem eben angesprochenen Street Scooter Gigabox, das ist also ein größeres Teil mit einem Ladevolumen von 12 Kubikmeter. Damit wollen sie dann im Schnitt 240 Pakete auf einmal transportieren können. Und diese Zustellflotte, die elektrische, soll bis 2025 auf 37 elektrische Gefährte anwachsen. Und dazu kommt, dass zurzeit 8.000 Elektrofahrräder und 9.000 Elektro-Dreiräder bei der Post im Einsatz sind. Bis 2025 will die Post weitere 5.000 dieser Elektro-Dreiräder anschaffen. Damit es auch die Neudeutschen verstehen, das sind dann 5.000 E-Trikes mehr. Das posteigene Ladenetz, was dann dafür notwendig ist, das wollen sie auch deutlich erweitern. Derzeit haben sie etwa 20.000 dieser Ladepunkte, wo man das aufladen kann. Weiter, Packstationen. Im Moment gibt es wohl bundesweit 6.000. Bis 2023 will man diese Zahl verdoppeln. Und die sollen mit Solarpanels ihren Energiebedarf selbst generieren, sodass sie also gar nicht mehr an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden müssen. Man sieht, es tut sich etwas, was davon wahr wird, das sehen wir dann immer erst hinterher, aber der gute Wille ist da. Im Moment gibt es massive Werbung für Körpersensoren, das heißt Blutzuckersensoren. Wer als Diabetiker am Tag 3 bis 5 oder 8 Mal sich im Finger stechen muss, um seinen Blutzuckergehalt zu bestimmen, das heißt Bluttropfen rausdrücken, auf den Sensor drauf tun und dann warten, bis das Teil dann geguckt hat, was hat denn der für eine Glukosekonzentration, der weiß, worum es geht. Aber es gibt ja seit Jahren von einigen Firmen Monitoring-Systeme. Da wird ein Sensor auf oder unter die Haut gesetzt. Das kann man in der Regel selbst machen, unter die Haut wohl weniger. Und dann wird quasi der Blutzucker ja alternativ gemessen. indem man die Gewebeflüssigkeit analysiert. Das ist zwar mit Verzögerung verbunden, das ist zwar auch in manchen Situationen nicht so genau, aber es ist eine sehr, sehr große Hilfe. Und jetzt wollen einige ihre Sensoren verkleinern, denn bisher sind die Dinger so 5 Mark Stück groß, 5 Euro Stück gibt's ja gar nicht, sind ja so Lappen. Und die sollen also kleiner werden und dazu gibt es spezielle Lesegeräte. Aber diese Firma Abbott, was weiß ich wie sie heißt, die das Freestyle Libre System haben, dieses Flash-Glucose-Messsystem, so nennen sie es, kommen jetzt mit der verkleinerten Version 3 und die sind ganz aktiv dabei, den Leuten beizubringen. Man soll also nicht das Lesegerät von ihnen nehmen, um diese Sensordaten auszulesen, sondern man soll das eigene Dattelfon nehmen, wenn es das kann. Aber NFC und Bluetooth können die meisten. Warum? Ich kann es nicht sagen. Also einmal wollen die bestimmt nicht den Krankenkassen Geld sparen, sondern die wollen Daten haben, die wollen Informationen haben. Ich habe vor Jahren geguckt, ich habe mir irgendwo einen alten Klappcomputer aus dem Schrank geholt und da war noch in irgendeiner Ecke so ein Windows-System drauf und habe von denen die Software installiert. Damit kann man wunderbare Auswertungen machen. Also das ist wirklich super okay. Nur Wireshark hat mir gesagt, mit wie viel Servern der jedes Mal, wenn ich nur das Programm starte, wenn ich meinen Sensor auslese, wenn ich die Daten von meinem Lesegerät damals übertrage in das Programm, mit wie viel Servern der in den USA kommuniziert. Das macht er nicht, um zu sagen, guten Tag, guck mal hier, sondern da wurden auch Daten teilweise im Klartext übertragen. Da habe ich mir gesagt, nie und nimmer nicht werde ich das machen. Ohne zu fragen, übertragen die meine Gesundheitsdaten, Daten von meinem Rechner, Identifikationsmerkmale und so weiter in die USA. Also habe ich gesagt, nee, das nicht, lieber nicht. Ich wollte zwar immer mal versuchen, das da irgendwie abzubiegen in der Software. Kann man sicherlich auch, dass ich auf einen anderen Server gehe und mein eigener, der so tut, als wäre in Amerika. Aber das war mir eigentlich nur zu blöd. So, und jetzt kommen sie aber hintenrum. Jetzt kommen sie mit irgendeiner App, die ich auf mein Dattelfon draufnageln soll. Und mit der soll ich dann den Sensor auslesen. Und die schickt wieder alles in die Wolke. Die werben natürlich damit, dass mein Arzt sich die Daten ansehen kann, dass ich die ihm übertragen kann, dass ich die mit meinen Familienmitgliedern teilen kann, damit ich also bei meinen insulinpflichtigen Kindern vielleicht gucken kann, was passiert da. Ist ja alles super gut. Aber ihre Scheißwolken, die sie in den USA haben, wo sie all diese Daten sammeln, das finde ich so widerlich. Gut, mittlerweile warnen ja sogar die Datenschützer davor. Und ob das nun alles DSGVO-konform ist, nee, das brauche ich gar nicht bezweifeln. Das ist es einfach nicht. Wenn man diese Systeme nutzt, bitte immer nur lokal, immer nur mit dem Lesegerät, welches nicht am Internet hängt. Oder wollen Sie tatsächlich, dass der Hersteller von diesen Sensoren in den USA oder wo auch immer Ihre Daten sammelt, genau weiß, wann Sie wie viel Nahrungsaufnahme hatten, wann Sie schlafen gehen und wenn Sie irgendwelche Temperaturen oder was weiß ich auch immer haben? Nee, das wird gesammelt, das kann man Ihnen zuordnen aufgrund Ihres Rechners, Ihrer ID, Ihres Telefons, der Seriennummer des Sensors und so weiter. Nee, das brauchen wir alles nicht, denn diese Daten werden später verwendet, verkauft oder sonst was. Vielleicht kauft sie sogar Ihre Krankenkasse, um zu gucken, wie viel frisst denn der Sonntagnachmittagskuchen. Da gibt es etwas, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und zwar Semic Eye Scan, schreibt sich S-E-M-I-C und dann I-E-Y-E, Scan direkt dahinterher, S-C-A-N. Eine Firma in Taufkirchen hat einen neuen Test vorgestellt, mit dem es möglich sein soll, Corona und viele andere Krankheiten allein durch ein Bild eines Auges bestimmen zu können mittels KI. Naja, ich will es nicht ganz von der Hand weisen. Es kann natürlich viel sein. Es gibt ja auch viele Ärzte, die den Leuten in die Augen gucken. Und auch in China gibt es Spezialisten dafür, die sehr viele Krankheiten aufgrund eines Auges erkennen können. Jetzt hat diese Firma eben gesagt, wir können, wenn du dir ein Bild von deinem Auge machst und uns das schickst, innerhalb von 3 bis 5 Minuten anzeigen, ob du dich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert hast. Ja, ich habe es nicht probiert. Wäre bei mir auch negativ. Und zwar soll das folgendermaßen sein. Mit einer Aufnahme des rechten oder linken Auges, wobei das mit dem linken wohl schneller funktionieren soll, warum auch immer, kann man mit der speziellen SEMIQ-Eyescan-Applikation von dem Dattelfon aus dann diese Aufnahme weiterschicken zum Hersteller. Der analysiert das mit in seinem Rechenzentrum mit KI. Ja, und kann dann anhand der Farbe der Lederhaut die Identifikation eines Virus, einer Infizierung der Person, der das Auge gehört, vornehmen. Der Test soll mit bis zu 97% sicher sein, also sicherer als die normalen PCR-Tests. Und es wird wohl mit einem speziellen Rosaton, es gibt wohl hunderte oder tausende Rosatöne, versucht, diese Analyse zu machen. Der Geschäftsführer Wolfgang Gruber hat gesagt, die neu entwickelte Apps kennt das Auge genau nach diesem Farbton. Doch ja, Augenärzte und viele andere Medizinmänner zweifeln daran, dass es tatsächlich möglich ist, einen Corona-typischen rosa Farbton im Auge zu erkennen und ob es den überhaupt gibt. Teil der Corona-Patienten, der hat eine Bindehautentzündung mit geröteten Augen. Und das kommt wiederum bei einer chinesischen Studie mit 535 Corona-positiven Teilnehmern zu dem Ergebnis, dass nur 5%, also 27% dieser 535, eine Bindehautentzündung entwickeln. Dass die Bindehautentzündung ein Symptom aller möglichen Infektionskrankheiten ist, das wird auch von dem Direktor des Instituts für Augenheilkunde an der Universitätsklinik Regensburg, dem Professor Horst Hellwig, bezweifelt. Es können also auch Allergien durch Überbeanspruchung die Ursache sein für gerötete Augen. Diese Applikation ist in der Zulassung laut dem Hersteller und man muss sehen, was passiert. Also, aufgrund dieser Augenkrankheit sagt dann diese Anwendung, ob man Covid-19 negativ ist, ob man eine Bindehautentzündung hat, sagt den Blutdruck, ob er normal ist oder zu hoch oder zu niedrig, bestimmt die Pulsfrequenz, die Körpertemperatur und in der erweiterten Version noch, ich glaube, es sind 20 andere Krankheiten, die damit erkannt werden sollen. Ja, solange mir das jetzt nicht medizinisch nachgewiesen ist, möchte ich das erstmal so ein bisschen in der Hinterhand halten. Es wäre natürlich sensationell. Halte ich Dattelfon vors Auge, drück Knöpfchen und nach 5 Minuten sagt er mir ja oder nee und stellt mir ein Zertifikat aus, dass ich jetzt überall ohne Ausgangsbeschränkungen rumlaufen darf. Aber vielleicht ist es auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, kommen wir mal zum anderen Thema. Ich habe ja gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe ja gedacht, ich höre nicht richtig. Das sind 53 deutsche fernsehbekannte Schauspieler oder möchtegern Schauspieler, die kleine Videoschnipsel veröffentlicht haben, indem sie die Corona-Maßnahmen in Deutschland auf die Schippe nehmen wollen. Ich meine, dass es in den Kulturschaffenden schlecht geht, es ist ganz klar. Ich merke es sogar bei uns, dass wir bei uns Spenden quasi auf ein Minimum gesunken sind, Werbeeinnahmen auch ein Bruchteil dessen ist, was es noch vor 2 Jahren war. Und ich verstehe, dass da viele dass es vielen schlecht geht. Aber gerade die, denen es nicht schlecht geht, die genug verdient haben, wenn man guckt, wie sie wohnen, was sie für Autos haben oder was sie für Vermögen haben, die reißen das Maul am weitesten auf. So, ich verstehe es nicht, was da in den Köpfen dieser Leute da vor sich geht. Die haben ein Hashtag alles dicht machen und da werden dann, ja, bei diesen Videoclips, das soll Ironie sein. Aber mal ganz ehrlich, es ist eigentlich eine Verunglimpfung all derer, die einen Schaden erlitten haben durch Corona. Man nimmt die Leute, die um ihre Angehörigen, die verstorben sind, nicht ernst. Man nimmt die Sorgen der Eltern, die an dem Bett ihrer kranken Kinder stehen, nicht ernst. Man nimmt die Leute, die an Gräbern stehen, zur Beerdigung gehen und dann auch nur mit einem ganz, ganz kleinen Kreis. Die nimmt man einfach auf die Schippe. Wie kann man so dämlich sein? Wie kann man so unsensibel sein, so etwas in dieser Art zu machen? Und diese Gedichte und diese Texte, die da gesprochen werden, ich habe mir einiges angehört, ich konnte mir nicht alles anhören. Ich fand das alles zum Kotzen. Wie kann man denn so etwas machen? Das hat mit Ironie nichts mehr zu tun. Das ist so etwas von vollkommen daneben, dass man Menschen, die Angst haben, die Not haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die in einem schwarzen Loch sitzen, denen es finanziell schlecht geht, die ihre Arbeit verloren haben, die ihr Einkommen verloren haben, die ihre Angehörigen verloren haben. Wie kann man so etwas machen? Wie dumm muss man sein, so etwas zu machen? Na gut, viele davon sind Schauspieler, die bisher nichts anderes gemacht haben, als etwas auswendig zu lernen und dann vor der Kamera nachzuplappern. Da gehört sicher kein großes Hirn dazu, nur ein minimaler Speicher. Das kann also jeder Rechner im Grunde genommen besser. Und nochmal ganz klar dazu zu sagen, was die normalerweise doch machen, die Masse dessen, was bei uns im Fernsehen zum Beispiel passiert, das sind doch Seifenopern oder es sind irgendwelche Krimistücke, wo die Polizei in einer so scheiß Art und Weise dargestellt wird. Die laufen bekifft durch die Gegend, die kommen besoffen zur Arbeit, die brechen überall ein ohne irgendwo einen Durchsuchungsbeschluss, die vergreifen sich an Zeugen, die schlagen und machen Sammlung von hirnrissigen Rechtsbrüchen. Das ist doch das, was ehemals vielleicht was Gutes war wie Tatort, aber heute ist es einfach nur Müll und Schrott. Und mehr nicht. Diese Leute, die solchen Scheiß machen, gut, da gibt es Drehbuchautoren, da gibt es Regisseure, aber man muss doch auch als Schauspieler einen Arsch in der Hose haben und muss sagen, den Scheiß mache ich nicht. Ich verunglimpfe nicht unsere Polizei. Ich zeige nicht das, was falsch ist, das, was so in der Wirklichkeit nicht passiert, nur um Zuschauer zu locken, nur um Emotionen oder Aggressionen zu erzeugen, nur um dann eine höhere Quote zu haben. Wenn man so gestrickt ist, dann kann ich das auch verstehen. Und die dann noch hingehen und mit ihrem sogenannten Bekanntheitsgrad Werbung machen, also weiter Lügen produzieren, irgendwelche Produkte, die Müll und Dreck und Schrott sind, anpreisen, wahrscheinlich auch wieder besseren Wissens, nur um noch ein paar Euro mehr zu haben, obwohl sie es gar nicht nötig haben. Denn nur die, die es nicht nötig haben, werden ja für die Werbung genommen. Und damit wieder ihre Freunde, ihre Fans zu belügen, damit die Industrie denen mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Und dann noch so eine Geschichte. Nee, Kinders, ihr stellt euch jetzt alle in die Ecke und schämt euch. Ich habe ab und zu schon mal die eine oder andere Sendung geguckt, aber da, wo ihr vorkommt, das werde ich nicht mehr gucken. Und jedes Produkt, das sage ich allen Werbetreibenden, wo irgendeiner von den 53, die da mitgemacht hat, als Werbeträger fungiert, werde ich nicht mehr kaufen. Und lieber werde ich darauf verzichten und gar nichts mehr machen. Aber Menschen, die sich so benehmen, so verantwortungslos und so zynisch, die sind für mich gestorben. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich habe den großen Wunsch, bleibt gesund. Wenn die Möglichkeit besteht, lasst euch impfen. Ja, es gibt Nebenwirkungen. Ich weiß es. Ich habe es selbst in meiner Familie und am eigenen Körper erfahren. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Wenn wir keine Nebenwirkungen hätten, wäre die Impfung ja sinnlos. Der Körper muss doch darauf reagieren, damit er dann spezifische Abwehrbausteine entwickeln kann. Also, wenn es irgendwie geht, lasst euch impfen. Das ist das immer noch das Sicherste im Moment. Es ist nicht 100%. Aber es ist das Sicherste und es hilft auf jeden Fall, wenn ihr infiziert werden solltet. Die Wahrscheinlichkeit ist nach der zweiten Impfung noch bei 5% etwa gegenüber vorher ungeimpft. Wenn ihr dann tatsächlich infiziert werden solltet, der Krankheitsverlauf ist viel, viel geringer. Tut es für euch, tut es für eure Umwelt und tut es im Andenken an diejenigen, die viel, viel Not und Leid erfahren haben. Da wollt ihr doch gar nicht hin, oder? Und eure Familien wollt ihr das da auch nicht antun, mal ganz ehrlich. So, das war's aber jetzt. Der eine oder andere sollte mal im Shop schauen, was er eventuell noch gebrauchen kann. Wir bekommen ja eine Provision davon, obwohl der Shop uns nicht gehört. Aber Thomas Retter macht das für den CC2. Und für Spenden sind wir natürlich auch dankbar, denn wir sind Corona geschädigt mit Spenden und Werbeeinnahmen. Das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer eine Impfung überbehalten. Nee, nicht immer eine für euch, damit ihr euch impfen lassen könnt. Bitte tut es. Hört nicht auf die Quertreiber, Querdenker, Dummquäler oder wie auch immer die heißen. Glaubt der Wissenschaft. Die Politik versucht es ja manchmal auch. Dann klappt es ja. Und wenn sie dann wieder mal daneben liegt und nicht alles glaubt, dann haben wir wieder einen Scheiß. Aber ich denke, in 2 Wochen hören wir uns wieder und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.